Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir stellen Ihnen heute ein neu gegründetes Staatstheater vor. Und wir diskutieren die Frage, wie steht es eigentlich um das Drama auf der Bühne? Gleich im Gespräch mit dem Theaterkritiker und Schriftsteller Simon Strauß. Viel Spaß bei Rang 1. Die Theater nehmen sich, was sie in die Finger kriegen. Romane, Filme, Serien, nichts ist mehr vor einer Bühnenadaption sicher. Aber die eigentlichen Theaterstücke, die scheinen es gegenüber diesem Trend immer schwerer zu haben. Einer, der diese Entwicklung regelmäßig mit Skepsis verfolgt, ist Simon Strauß, Theaterkritiker und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da staunt man schon nicht schlecht, wenn man auf dem Spielplan des E.R. Hoffmann-Theaters in Bamberg liest, dass dort kommende Woche der Roman Sieben Nächte Premiere feiern soll. Dessen Autor? Simon Strauß. Genau darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen und gefragt, wie ausgerechnet er, Simon Strauß, nun vom Kritiker zum Vorlagengeber wurde.
Ja, das ist in ganz bestimmter Hinsicht ein Zufall gewesen, natürlich ein glücklicher Zufall, wenn man so will, weil sich ein Theater eben für diesen Stoff interessiert hat, das dann über den Verlag angefragt hat und ich habe mich da nicht quergestellt. Natürlich ist das ein besonderer Moment, wie Sie schon andeuten, als Theaterkritiker, der häufig die Romanadaptionen kritisiert, dann auf einmal jetzt selber auf der anderen Seite zu stehen. Aber ich habe mir die Fassung vorher kommen lassen, habe sie genau angeschaut und glaube, dass ich das sozusagen ja, verantwortungsvoll der Kritik überlassen kann, darüber zu urteilen.
Jetzt wäre das ja auch alles gar nicht so aufregend, wenn Sie nicht seit längerem in Ihren Artikeln in der FAZ beklagten, dass die Theater angeblich immer weniger echte und zudem die immer gleichen Theaterstücke spielten und stattdessen das Hauptaugenmerk der Theater eben vor allem auf dem Kinoprogramm und auf den Bestsellerlisten liege, wie Sie schreiben. Ihr Buch war auch ein Bestseller, Ihr Buch ist kein Theaterstück, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Konsequenterweise müssten Sie doch jetzt ein klein bisschen Gewissensbisse haben, oder nicht?
Habe ich auch, absolut. Also das, ich gehe da nicht hin ohne Probleme oder die Paradoxien nicht im Auge haben. Nein, nein. Ich glaube, dass die Theater im Moment es sich zu leicht machen und zu wenig in den dramaturgischen Spürsinn investieren. Und mein größtes Problem, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ist natürlich schon immer, dass aus Romanen dann Dialoge herausgezogen werden, die aber eigentlich nicht für die Form des Dialogs gedacht sind, sondern dass da eben drumherum erzählerische Momente sind und dass man das dann irgendwie versucht, auf Personen zu verteilen. Das ist hier eben nicht der Fall. Also wenn ich das zu der Verteidigung des Textes für das Theater sagen darf. Es ist eine Monologform, ein innerer Monolog, ein Erzähler, ein Ich-Erzähler. Das lässt mich hoffen, wenn man so will, dass man das eben vom Monolog her denkt. Ein junger Mann, der mit Bildern im Kopf sozusagen arbeitet. Und deswegen, da gibt es die leichte Hoffnung, dass das ein Schauspieler, ein junger Schauspieler, ne, von der Schauspielschule gerade kommt, der ungefähr so alt ist, wie ich war, als ich das Buch geschrieben habe, dass der irgendetwas davon transportieren kann, dadurch, dass er den Text spricht. Aber ja, ich will nicht im Vorfeld irgendwie da groß jetzt sagen, es wird bestimmt ganz toll oder so, kann Ihnen nicht widersprechen. Meine Skepsis gegenüber der Form und der Vereinheitlichung der verschiedenen Formate, dass man eben sagt, es ist alles egal, ja, alles geht auf der Bühne genauso, wie es im Kino oder in der Lesung geht, das glaube ich eben einfach nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt zu sehen und ich kann nur selber keine Kritik des Abends schreiben.
Schade.
Ich glaube, das geht nicht.
Jetzt muss ich trotzdem noch mal den Finger ein bisschen in die Wunde legen. Es wäre doch eigentlich jetzt im Sinne der Sache. Ich meine, Sie verantworten eine große Serie in der FAZ mit vergessenen Klassen. Klassikern des Theaters, wo renommierte Autorinnen und Autoren darüber schreiben, was man alles wiederentdecken, neu entdecken müsste. Wäre das jetzt nicht mal die ideale Gelegenheit gewesen, um zu sagen, liebe Leute, spielt doch lieber erstmal was von Pirandello, Ostrowski, Gryphius und dann gebe ich euch meinen Text vielleicht zur nächsten oder übernächsten Saison. So ein richtig schönes Zeichen setzen.
Nö, wenn, dann hätte man ja sagen müssen, gar nicht.
Gar nicht.
Also, nein, nein, natürlich, Sie haben recht. Also natürlich hätte man da jetzt einen großen Eklat draus machen können. Ich glaube nur nicht, dass es wirklich Leute interessiert hätte. Aber ich will Ihnen gar nicht widersprechen. Die Paradoxie besteht und ich freue mich, dass Sie die Serie zur Kenntnis nehmen und ich glaube auch, dass das die Theater tun, nur sehr negativ in mancher Hinsicht, weil sie das als eine Art von Provokation und eben irgendwie konservativ Herangehensweise ans Theater verstehen. Darum geht es mir aber eben gar nicht. Es geht mir auch gar nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, nicht, sondern nur das euphorische Potenzial zu wecken für die literarische Qualität von Theaterstücken. Ich würde ja immer sagen, in der Lyrik und in der Prosa haben wir ja auch nicht die Vorstellung, dass man etwas überwindet, um etwas Neues zu finden. Nicht? Manchmal geht mir einfach nur auf die Nerven sozusagen diese Vorstellung, dass das einzig Progressive, die performative Art und Weise ist, das immersive Theater und so weiter. Ich habe gar nichts dagegen, dass es das gibt. Das ist wunderbar. Es gehört zur Vielfalt dazu. Aber zur Vielfalt gehört eben auch, dass man das literarische Theater nicht von vornherein einfach abwertet.
Ich finde es ja ganz interessant, Herr Strauß, dass Sie vorhin den Monolog als klassische Form des Theaters ins Spiel gebracht haben, weil eigentlich würde man ja sagen, dass das der Dialog ist. Wie ist das denn für Sie? Was macht denn die dramatische Form genuin aus? Gibt es denn überhaupt für Sie noch sowas, was das Drama als Gattung anders macht als andere Textgattungen?
Ja, nein, da würde ich sagen, stimmt. Der Dialog ist eigentlich das genuin Interessante am Theater, weil dort auf eine sehr geheimnisvolle Weise in Sätzen, die miteinander gewechselt werden, eine Welt entsteht und eine Gefühlsvorstellung, weil Sätze mit einer ganz bestimmten Haltung gesprochen werden, ganz bestimmte, sagen wir mal, Systeme aufgerufen werden in den Sätzen. Das ist ja das große Geheimnis. Und natürlich gibt es aber auch monologhafte Dramen, nicht? Denken Sie an Die geliebte Stimme zum Beispiel, eines meiner Lieblingstheaterstücke, wo es um eine Frau geht, die am Telefon sitzt und die ganze Zeit sozusagen darüber redet, wie es ist, wenn der Geliebte anrufen wird oder so, nicht? Also das gibt es natürlich als Form schon, aber mich interessiert vor allem die Heraufbeschwörung von Andersartigkeit, von Fremdheit, von Unalltäglichkeit, die durch die gekünstelte Form, die manierierte Form vielleicht auch manchmal eines Gesprächswechsels geschieht, nicht? Und da haben wir heute am Theater eben häufig die Fragen, die entstehen, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler sich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht mehr zueinander verhalten, sondern mehr oder weniger einfach nur proklamierend Textstücke von sich geben. Aber ich würde da auch eigentlich noch kurz widersprechen wollen, dass das nicht nur das gegenwärtige Theater ist, nicht? Wir haben ein sehr, sehr vielfältiges Theater in Deutschland. Wenn Sie sich die Dramatiker Schmalz, Palmezofer oder auch Lotz anschauen, dann gibt es dort wieder ein ganz bestimmtes Interesse an dialoghaften Schreiben.
Ja, es gibt natürlich auch Thomas Kölk und Elfriede Jelinek, die wiederum sehr flächig schreiben und sehr monologhaft und eine Art Bewusstseinsstrom schreiben. Weil sie selber sagen, es gibt das und es gibt jenes und eignet sich alles so parallel. Trotzdem fahren sie mit der FAZ gerade in der Theaterserie einen ganz starken Kurs zugunsten eigentlich eines bürgerlichen Theaterbegriffs, wo der Dialog noch im Vordergrund steht. Aber ich glaube, dass sich der Dialog eigentlich schon im 19. Jahrhundert aus dem Drama rausgeschrieben hat. Bei Ibsen also zum Beispiel, wo sie ständig finden, das geht in die Erinnerung, in die Vergangenheit. Figuren fangen an zu monologisieren und eigentlich ist doch der Monolog schon die Abschaffung der klassischen bürgerlichen Dramatik.
Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Erstens, zweitens, also wenn Sie den Begriff des Bürgerlichen jetzt denunziativ meinen, das kann man so sehen, kann man aber auch eben unter dem Aspekt des literarischen Theaters fassen. Und ich würde eben immer dafür plädieren, auch da nicht mit zu großen Kampfbegriffen zu hantieren oder das jetzt von vornherein als etwas zu kategorisieren. Ich meine, was verbindet denn ein Stück von Anna Gmeiner, was Sascha Mariana Salzmann ja bei uns vorgestellt hat, und ein Stück von Gryphius? Erstmal gar nichts. Es sind einfach unfassbar unterschiedliche Zeitimprägnierungen, die in dem Stück vorhanden sind, unterschiedliche Moralvorstellungen, unterschiedliche Instanzen der verschiedenen Werte und die ernst zu nehmen und sich daran zu schulen, dass man das als eine literarische Gattung gut findet, da kann ich jetzt erstmal nichts Bürgerliches, genuin Bürgerliches sein finden. Wenn wir da meinen, dass wir das heute alles einfach so links liegen lassen können, ja, so wie Sie das andeuten, zu sagen, es gibt doch jetzt die Textflächen, wir sind doch weiter als das, das ist vorbei und so, dann kann man eben einfach nur sagen, geht einem unglaublich viel an politischer Bildung verloren. Politischer, moralischer Bildung, die nur dadurch herkommen kann, dass man sich vergegenwärtigt sozusagen, was unterschiedliche Zeiten an unterschiedlichen Aspekten berührt haben. Ja. Ich habe das in der FAZ gemacht und jetzt wird das auch nicht dabei bleiben, dass wir das nur in der Zeitung theoretisch machen. Und deswegen ist ja die Vorstellung die, dass im nächsten Jahr dort in Berlin eine lange Nacht der vergessenen Stücke stattfinden wird, wo wir mit unterschiedlichen Schauspielern, unterschiedlichen Positionen zu den Stücken versuchen, da wirklich zu testen, ob etwas für das Theater nicht doch zu retten ist von den vergessenen Stücken. Und dadurch eben eine Kanonerweiterung stattfinden.
Wird das dann gelesen werden oder wird das inszeniert werden?
Das wird unterschiedlich sein. Also die Planung läuft da im Moment. Das wird an der Berliner Volksbühne stattfinden, also sozusagen eigentlich auch dem Gegenort, ja, wenn man so will. Obwohl das eben auch nicht stimmt, weil die Tradition von Castorf ist ja auch keine antiliterarische.
Absolut nicht.
Also,
nicht.
Sondern die ist eine große literarische Tradition.
Und die Texte sehr ernst eigentlich.
Genau, in der Ästhetik umstritten dann. Aber deswegen ist es einerseits der falsche, vielleicht andererseits auch wieder völlig richtige Ort. Und genau, es wird gelesen werden, es wird aninszeniert werden, es werden junge Regisseurinnen und Regisseure dazu Positionen entwickeln. Aber es wird auch einen Blog geben, von wo, sagen wir, einigermaßen bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Gewicht in die Waagschale werfen für eben bisher noch nie aufgeführte Stücke.
Also muss man am Ende doch konstatieren, dass es Regie und Schauspieler immer richten müssen zum Schluss.
Absolut. Wir, also die sogenannten Intellektuellen oder Kritiker, können nur müde versuchen, irgendwelche Thesen aufzustellen. Das Leben des Theaters hängt ganz stark von den Macherinnen und Machern ab und man kann auch überhaupt erst sehen, ob ein Stück noch lebt, wenn es gesprochen, gespielt, aninszeniert, sich dazu verhalten wird.
Simon Strauß, Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, plädiert für die Wiederentdeckung echter Theaterstücke. Erstmal kommt jetzt aber sein eigenes Buch Sieben Nächte auf die Bühne. Premiere am ETA Hoffmann Theater in Bamberg ist am 22. November. Wer das Theater der Zukunft sucht, der findet es manchmal in den kleinen Nischen. Zum Beispiel am kommenden Wochenende im Münchner Spielort Hoch X. Dort nämlich zeigt sich erstmals eine Gruppe, die schon mit ihrem Namen ein echtes Statement macht. Eiche X Staatstheater. Und um nichts weniger geht es den GründerInnen, als den Theaterbetrieb in eine radikale Basisdemokratie zu verwandeln. Tobias Krone hat sich bei den Proben zur Eröffnungsinszenierung des neuen Staatstheaters umgehört.
We are beautiful. We are precious. Eine Gruppe Darsteller in Jogginghosen und Turnschuhen drängt aus einer Ecke in den Probenraum hinein, den abwertenden Blick auf einen Mann gerichtet, der in der Mitte sitzt. Ein trüber Novembernachmittag in der Münchner Isarvorstadt. Das Staatstheater Eiche X probt mit einer Handvoll Darstellern die Eröffnungsinszenierung mit dem Titel »Nur ihr wisst, ob wir es geschafft haben werden«, geschrieben vom Münchner Autor und Regisseur Emre Akal.
Es geht um die Frage nach einer Gesellschaft in der Zukunft, die konfrontiert wird mit Objekten, Ideologien und menschlichen Eigenarten unserer Gegenwart und der Frage danach, wie sie damit umgehen und was es auslöst in dieser Gesellschaft, die am Anfang des Stücks alles Wissen über unsere Zeit heute verloren haben.
In der Raucherpause verrät Emre Akal das eher abstrakte Prinzip hinter dem Stück, das sich die Gruppe selbst bei den Proben erst einmal veranschaulichen muss.
Das sind wie diese Bürgerwehren oder so, ich weiß nicht, heißt das so? Wenn so Nachbarn sich beschließen, wir machen jetzt nachts so immer Rundgänge.
Bin ich voll dafür.
Und,
lass uns ausprobieren nach der Pause.
Das Staatstheater Eiche X will basisdemokratisch arbeiten, ohne Intendant und Hierarchien. Die Bezeichnung Staatstheater soll bewusst irritieren, sagt die Mitgründerin und Theaterjournalistin Antigone Akgün.
Weil wir an dieser Institution, die ja so eine monarchische wie auch vom Nationalsozialismus sehr ambivalent geprägte Vergangenheit hatte, rütteln wollten und eben uns fragen wollten, wie kann man so eine Institution, die in sich so geschlossen ist, so umbauen, dass sie ein Ort für die Stadtgesellschaft, aber auch ein Ort für die Kunst in Mitverantwortlichkeit werden kann.
Wie genau das ablaufen soll, das wollen die Gründerinnen von Eiche X in Workshops und auf Diskussionsveranstaltungen im Münchner Hoch-X-Theater erörtern. Naiv gehen sie nicht an die Sache. So wird etwa die ehemalige Vizedirektorin des Schauspiel Frankfurt, Eos Schopol, die Erfahrungen des dortigen Mitbestimmungsmodells in den 70er Jahren referieren, auch die Fehler, die gemacht wurden. Der Name Eiche X geht auf Eiche Chetin zurück.
Eine Filmschauspielerin aus München, die mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen ist und in vielen Filmen mitgespielt hat, unter anderem bei Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Sie hat dann irgendwann aufgehört, gebrochen mit der Schauspielerei sogar, weil sie immer in stereotype Rollen gesteckt wurde und hat sich dann für die Stadtgesellschaft eingesetzt und für Frauenrechte, für LGBTQ+-Rechte und hat ganz große Dienste in der Gesellschaft geleistet.
Viel mehr als mit dieser Ehrung möchte das Staatstheater aber gar nicht über Vielfalt im Theater sprechen. Antigone Akgün.
Wir sind als Staatstheater der Zukunft der Gegenwart einen Schritt voraus. Das heißt, wir denken Diversität als bereits etabliert. Das heißt, es wird bei uns nicht verhandelt in dem Sinne, dass man darauf zeigt, wir haben auch Leute mit anderen Hintergründen, sondern das wird als bereits etabliert und eine Normalität betrachtet.
Diese Vielfalt kann man sprachlich bei der Probe erleben. Das deutsch-türkische Ensemble bespricht den symbolischen Bau einer Mauer auf der Bühne.
Und dann kommt man auf die Idee, wow, this is the space, because it's like there's space. Let's build it there. And then you go there.
Man wolle keine Utopie sein, sondern Heterotopie, also ein Alternativraum in der Gegenwart. Und der soll nicht nur in München entstehen. In immer wieder neue Orte möchte sich Aische X einquartieren, um zusammen mit der lokalen Bevölkerung das Theater neu zu gestalten. Der Gruppe geht es um stetige Wandlung und um ein Ende der Selbstausbeutung. Mit einem staatstheaterhaften Budget würde Aische X anders umgehen, ist sich Antigone Agün sicher.
Bei uns verdienen alle gut, weil sie sich alle einigen sollten, was sie verdienen wollen und warum. Und bei uns kann man Großes realisieren mit Bühnentechnik, muss man aber nicht, weil manchmal der Schein des Großen doch vor dem Inhalt steht und es vielleicht an der Zeit ist, das anders zu denken.
Ein Staatstheater für alle. Tobias Krone mit einem Ausblick auf die erste Runde des Aische X Staatstheaters. Zu erleben von Donnerstag bis Sonntag kommender Woche am Theater Hoch X in München.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Die Studie Macht und Struktur im Theater des Frankfurter Theatermanagement-Professors Thomas Schmidt hat den Betrieb aufgerüttelt. Und auch in ihrem aktuellen Podcast verfolgen meine Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp von Nachtkritik.de die Gründe für die versteinerten Strukturen im Intendantenmodell. Hier ein Auszug.
Der eine Intendant, der entscheidet, wen er mitnimmt und wen er zurücklässt oder wer sich sozusagen nochmal neu bewerben und vorsprechen muss. Ich glaube, das ist ja so ein Knackpunkt in der Studie von Thomas Schmidt, dass er einfach sagt, es sind eben keine Familien, es sind auch keine Kollektive, wo alle entscheiden, dass sie irgendwo hingehen, sondern es ist eben die eine Leitungsfigur. Es bildet sich sozusagen einfach sprachlich ab, dass es ein extrem zentralistisches, hierarchisches Modell ist, in dem diese Stadt- und Staatstheater oft organisiert sind.
Das ist vielleicht ein guter Moment, Thomas Schmidt zu hören, wie er für sich das ideale Leitungsmodell definiert.
Ich plädiere einfach dafür, diese Position des Intendanten zu zerlegen in viele Teilpositionen und eine gemeinschaftliche Leitung zu schaffen. Und diese gemeinschaftliche Leitung kann dann mit geballter Kraft die Aufgaben übernehmen, die jetzt einer kaum noch schafft.
Aber jetzt könnte man erwidern, diese Kritik gab es ja auch, als René Polisch als Intendant der Volksbühne ernannt wurde, der aber, wie man weiß, ja immer schon im Kollektiv auch arbeitet, der möglicherweise sogar dahin gedrängt wurde zu sagen, okay, ich nehme den Hut und dann bin ich halt der Intendant, dann heißt das eben so, aber eigentlich sind wir ein Kollektiv. Ist das nicht auch nachvollziehbar?
Ja, aber warum wollen die Leute denn unbedingt diesen Titel? Also wenn der Titel doch so unwichtig ist, kann man ihn doch sofort abschaffen und man kann sich doch auf eine Ebene mit seinen anderen Leitungsmitgliedern begeben. Aber man möchte doch jegliche Entscheidung alleine durchsetzen. Darum geht es dem Intendanten. Wenn von 1966 55% sagen, sie sind von Machtmissbrauch konfrontiert, und zwar in erheblicher Weise, dann hat das Theatersystem doch latent ein Problem. Ich sage nicht flächendeckend, aber doch schon in einer Weise, in der man sich damit befassen muss. Und der Grund dafür liegt unter anderem eben in diesem Theatersystem, wie es geschaffen ist durch den Intendanten.
Die neue Folge des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de jetzt in voller Länge zu hören unter deutschlandfunkkultur.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.